In dieser Folge von In die Fresse geht es um
mein Stockholm-Syndrom.
In Form eines Lichtschwertspiels,
das nur dann funktioniert, wenn man kein Internet hat.
Außerdem ein Bienenspiel und explodierende Minen.
Und die Frage, was spielt ihr eigentlich an Weihnachten?
Ich fühle mich heute gar nicht im Takt mit der Musik.
Nee, auch nicht mit der Welt.
Nee, vielleicht ist auch in die Fresse vorbei.
Nein, oh nein, das finde ich traurig.
Neulich waren wir in einem Podcast, mit einem anderen Podcast zusammen, also eine Podcast-Kollaboration.
Ja.
Und dann sagten die unvermittelt, kurz bevor wir mit der Sendung angefangen haben, das ist unser letzter Podcast heute. Wie so, what?
Und dann, wie fängt man dann an? Also, weil dann ist man ja, also das ist quasi wie, hey, komm rein, wir haben hier gerade eine Beerdigung. Nimm dir, hier drüben ist Schokokuchen mit dem, das weiße Kreuz vorne drauf. Ist okay, das ist köstlich. Ja. Ignorier die Leiche hinten.
Uns geht's gut.
Uns geht's gut. Das ist meine Großmutter da hinten im offenen Sarg.
Also tatsächlich war es dann irgendwie wieder okay, weil das war anscheinend okay.
Aha.
So, aber es war schon so, okay.
Mm. Oder man hat dann ganz viel Druck.
Besonders, ne, also man, auf einmal ist man der Abschiedsgastgeber.
Der Abschiedsgastgeber oder sowas wie quasi, wenn man möchte ja dann, also wenn es sehr schlecht war, dann bestärkt das ja nochmal die Entscheidung, nie mehr zu podcasten.
So aber wenn es sehr gut war, dann umso schlimmer, dass der, oh Gott, Jesus.
Aha, wie ist es denn geendet? Gut, mittel?
Jetzt, wo du das so auseinander analysierst, bin ich mir nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Ich fand es ganz unterhaltsam.
Tränen gab?
Nee,
gab es?
Nee, aber vielleicht doch und ich habe es noch nicht gemerkt.
Mm.
Herzlich willkommen zu In die Fresse, letzte Folge 2019.
Hallo, aber nicht die letzte Folge insgesamt.
Wir sind in Jahresendzeitstimmung, könnte man sagen.
Endzeitstimmung generell.
Und muss der Fairness auch sagen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, es gibt nicht mehr so viel zu besprechen, was ehrlicherweise nicht daran liegt, dass nicht gerade jede Menge Spiele rauskommen, die, ich weiß nicht, ob sie geil sind, aber zumindest also Gesprächspotenzial haben. Also alleine in der letzten Woche Phoenix Point, Lost Ember, Interrogation, You Will Be Deceived sind drei Sachen, die definitiv hier super reingepasst hätten. Mhm. Aber
haben wir nicht gespielt. Es ist,
also noch nicht auch, ne? Also lustigerweise muss ich nach dieser Sendung einen Marathon mit Interrogation anfangen, weil das mein nächster Spieltest ist.
Das ist mir so peinlich, weil ich habe davon nicht mal was gehört.
Das ist okay.
Und das ist so komisch.
Also ich weiß auch nicht, was das wird, weil das ist so eine Ankündigung, Mixed Vision. So ein Publisher, also kann man, also egal. Und die Geschichte ist Terroranschlag. Du bist ein Ermittler oder eine Ermittlerin, weiß ich noch nicht so genau, und hast dann Verdächtige und musst sie dann verhören. Und dann, also so ist zumindest die Ankündigung, stehst du vor der Entscheidung, willst du Folter auch anwenden. Also, also nimmst du Manipulation unter Druck setzen oder vielleicht sogar Gewalt. Und das ist natürlich ein Thema, was ja nicht so häufig gut verhandelt wird, GTA 5, aber durchaus Platz hat in einer Welt, wo man mit interaktiven Medien vielleicht mal ethische Fragen aufwirft.
Ja.
Aber das kann halt auch übel scheitern.
Ja, total. Ich hätte da total Angst, dass man irgendwann sagt, es ist ja dann ein Videospiel offensichtlich und dass man ja verschiedene quasi Möglichkeiten immer hat, quasi so den Pfad zu durchlaufen, vielleicht richtigen Antwort. Ich habe so ein bisschen Angst, dass dann irgendwann Folter als die richtige Antwort.
Das ist auch so komisch, ne? weil wenn du sagst, okay, du folterst den oder die und dann verhinderst du den Terroranschlag, was ist das für eine Message? Aber du folterst den nicht und Terroranschlag?
Ja.
Oder du folterst ihn, Terroranschlag verhindert und dann wirst du aber verurteilt, weil du gefoltert hast. Das ist schon ganz schön mit der Keule. Ne? Also ich weiß halt nicht, wie man das richtig machen kann. Also ich finde das total interessant, das mal anzugehen und auch hohen Respekt dafür.
Ja, ich habe mal so eine GameStar-Reportage geschrieben über Foltern in Spielen.
Ja.
Das war ganz interessant. Ich habe damit so Anti-Folter-Aktivisten gesprochen und so Leuten, die mal gefoltert wurden. War nicht schön. Also, nee, das
Ding aber ist, hast du mal ein Spiel gesehen, wo das ethische Dilemma wirklich.
Nee, und das war das Interessante. Also ich habe mit denen gesprochen und die waren auch so, ja, nee, kann man eigentlich, also fände ich irgendwie nicht geil, wenn das in Spielen vorkommt, aber ich habe dann so ein bisschen versucht, da so rauszukitzeln, so, ja, aber
ja.
Ich jetzt sagen, rauszufoltern, nein.
Kugel, Alter.
Verdient. Nee, also ich habe versucht, da so ein bisschen so auszudifferenzieren, so ja, aber man kann ja Foltern als Thema ja durchaus verhandeln, so, das ist ja nicht etwas, man kann ja auch das thematisieren. Und dann die so, ja, kann man schon machen, aber man müsste, um es korrekt zu machen, müsste es eigentlich ganz viel um die Effekte auf die Menschen gehen, also quasi zu zeigen, was das für einschneidende, schreckliche Folgen für die Gefolterten hat. Mhm. Weil eigentlich kann man ja, also eigentlich bei Folteranwendung kann man ja jede Aussage komplett in die Tonne kicken, weil es ist halt völlig sinnlos dann. Also weil die Leute dann nach kürzester Zeit anfangen, dir alles Mögliche zu erzählen.
Hauptsache du hörst auf.
Genau, Hauptsache du hörst auf. Und dann, und das sind halt, das sind dann so seelische Narben, die dann nur schwer wieder verheilen. Aber
ich muss ganz ehrlich zugeben, ich mache jetzt einen Teil meiner Hausaufgabe mit dir gerade zusammen, weil die Redaktion mich beauftragt hat, also wenn das Spiel schlecht wird, dann sag doch bitte mal, was eine Alternative ist, das gut verhandeln. Aber und ich habe dazu selber jetzt gerade noch nicht recherchiert. Mhm. Und mein Impuls war aber zu sagen, ich bin der Vermutung, man wird wahrscheinlich dabei landen, dass man sagt, also dieses Thema in einem Spiel aufgearbeitet gibt es noch gar nicht.
Ja.
Und wenn man sozusagen wissen will, was, also ethische Entscheidungen oder ethische Dilemmata in Spielen, da landet man dann wieder bei Papers, Please und This War of Mine.
Ja, es ist so ein bisschen, also es ist ja so ein bisschen wie bei, also wie, ich glaube, bei so vielen in Anführungszeichen schwierigen oder harten, unangenehmen Themen bei Spielen, also Stichwort Vergewaltigung oder generell sexuelle Gewalt und sowas. Ich glaube, man kann durchaus in einem Spiel und sollte vielleicht auch sexuelle Gewalt thematisieren oder Vergewaltigung. So. Das ist bestimmt nicht für alle Leute interessant und also ganz viele Leute sagen so, nee, dankeschön, steige ich aus, totales Verständnis. Aber man sollte es machen dürfen. Aber dann ist halt nur die Frage, ja, okay, aber worum geht es dann eigentlich? Und die meisten Spiele, wenn sie zum Beispiel sexuelle Gewalt benutzen oder von sexueller Gewalt erzählen, dann ist das ja meistens nur wie so ein krasser Plotpunkt von wegen, da wurde jemand vergewaltigt und das ist ja voll schlimm, so. Oder irgendwie als Motivation für irgendeine Rachegeschichte oder irgendwas. Ich wollte
gerade sagen, das Problem ist ja, dass es dann manchmal einfach so ein billiges Plot-Device ist, damit der Charakter irgendwas.
Genau.
Also das bekannteste Beispiel war ja diese Szene im ersten Teil vom Reboot von Lara Croft, wo es ja diese beinahe Vergewaltigung
ganz lange darüber
diskutiert wurde. Also, ihr habt eine starke Frauenfigur und ihr müsst der jetzt aber sozusagen eine starke Männergewalt antun, damit sie stark werden darf.
Genau solche Geschichten. Und eigentlich, das habe ich zumindest so mitgenommen, müsste man versuchen, das wirklich irgendwie die Folgen, die das für die Opfer, für die Täter vielleicht auch hat, sich damit viel, viel intensiver auseinanderzusetzen.
Okay, wenn wir jetzt sagen, das ist ja auch geil, ne? Wir machen jetzt also wirklich besten Games-Journalismus, weil wir beide das Spiel noch nicht gespielt haben. Wenn wir sagen, also wir nehmen nicht, also das, der Fokus ist dann nicht so sehr auf der Foltern ja oder nein, sondern das ist eher die Arbeit des Ermittlers. Und die Grenzen, die er abziehen kann. Und das ist ja sozusagen so eine quasi realistische Geschichte anscheinend. Und da würde ich aber sagen, also falls das Spiel schlecht sein sollte, dann ist tatsächlich Disco Elysium die eine gute Alternative dazu, weil das natürlich total over the top ist und auch ja in einer fiktionalen Welt, also die auch deutlich fiktional ist. Aber trotzdem wird in dem Spiel sehr, sehr gut die Zerrissenheit des Charakters dargestellt. Und auch, also das Spiel hat diesen Spagat geschafft, sozusagen, man kann da ja rassistisch sein, ohne rassistisch zu sein als Spielerin. Und dann ist das dann vielleicht eine Alternative. Ja, crazy. Hausaufgaben, Redaktionshausaufgaben mit Indie-Fresse, neue Rubrik.
Ja.
Führen wir jetzt noch ein.
Ende
2019 auch wieder.
Ja.
Aber führen wir jetzt
noch. Nee, echt. Ich weiß nicht. Ich komm vielleicht auch nochmal zurück auf dich.
Ja, natürlich. Sehr, sehr gerne. Okay. Und jetzt haben wir schon drüber gesprochen, dass Dinge Dinge, also verschiedene Wege gehen können. Wir sprechen zum Beispiel, es geht einen ganz geraden Weg und hört sich im Prinzip so an.
Ich kann hier nur alles blocken. Ich mach dir das. Kontakt bestätigt. Erschieß sie.
Also ich finde ja, das ist eigentlich auch schon alles, was man über Star Wars Jedi Fallen Order wissen muss, oder?
Nee. Nee.
Wie?
Nee, ich hab da eine... nee, ich bin jetzt... nee, Star Wars Jedi Fallen Order ist rausgekommen und ich hab da Gefühle zu.
Gefühle habe ich da auch zu.
Ja, positive auch.
Nee.
Also ich hab gerade eine schwere Zeit durchgemacht.
Klar, du hast ja auch Star Wars Jedi Fallen Order gespielt.
Ich hatte kein Internet. Ich hatte zwei, vielleicht drei Wochen kein Internet. Und in dieser Zeit, dann ist nämlich ganz schön schwierig, wenn dann der Abend anbricht und du nichts gucken kannst.
Es gibt in Berlin noch Videotheken, ist dir klar, ne?
Es gibt keine Videotheken mehr.
Wohl.
Ich habe noch.
Also, sie sehen immer von der Außenauslage sehr nach Sexshop aus, aber es gibt noch Videotheken.
Ja, okay, ich kann ja nicht. Kann ich einen Abend ins Porno-Kino gehen. Das ist doch auch.
Nein, es gibt auch andere Filme.
Im Porno-Kino.
Nein, also nochmal. Es gibt in Berlin noch Videotheken.
Okay, gut.
Wo man wirklich Videos leihen kann.
Ja.
Aber die Schaufensterwerbung.
Ja.
Naja.
Okay, ich habe vergessen, dass es sowas gibt.
Yeah,
und ich habe stattdessen dann einfach Star Wars Jedi Fallen Order gespielt und es in großen Teilen sehr genossen.
Also da muss man aber auch dazu sagen, ne, dass das natürlich so eine Art Bias ist.
Mm.
Also das ist so wie der Vergleich hinkt wie alle Vergleiche, aber wenn du jetzt sagst, jemand hat also jahrelang auf einer einsamen Insel gelegen, weil er gestrandet ist und es gab dort nur so brackige, er musste sozusagen aus so einer selbstgemachten Entsalzungsanlage mehr Wasser entsalzen, um was zu trinken zu haben.
Ja, ja.
Und dann kommt er halt hierher und trinkt halt so, also wirklich schlimme Zuckersorten, also so Uludag oder sowas.
Mhm.
Ja, und wird dann in eine Sommeliersrunde gesetzt und sagt, also das beste Getränk aller Zeiten ist wirklich Uludag. Dann kann man verstehen, warum er das sagt, aber es ist trotzdem nicht das beste Getränk.
Ja, okay, fair enough.
Ja, okay.
Fair enough, ja. Lass uns noch kurz einmal mal, falls jemand dieses Spiel verpasst hat, nochmal alle ins Boot holen.
Ja, also.
Oder in den, ins Raumschiff, ins.
Also, es ist Star Wars.
Ja.
Es ist Star Wars und es spielt. Das ist lustig. Ich habe das auch im Radio sagen müssen und das ist ja lustig. Wie erklärst du, in welcher Zeit des Star Wars-Universums das spielt? Es spielt ja zwischen dem, also chronologisch, also spielt ja zwischen Episode 3 und 4, also vor den ganz klassischen Star Wars-Filmen, aber nach der letzten Trilogie, die rausgekommen ist, die nicht die aktuelle Trilogie ist.
Richtig.
Erklär es mal jemand, der noch von Star Wars noch nichts gehört hat.
So Leute gibt es, mit denen redest du?
Nee, für die muss ich reden, weil im Radio redest du ja zu allen Leuten.
Ach so,
Du schätzt die auch wert, Dennis Kogel.
Ja.
No shame.
Ja.
Und
ja, das stimmt auch.
Und selbst wenn man Star Wars kennt, ist ja dieses Ding sozusagen, die Timeline ist ja sehr, sehr
komisch. Ich habe meinen Eltern vorletztes Weihnachten oder sowas eine Blu-ray geschenkt mit dem siebten Teil, also mit dem quasi dem ersten Teil der neuen Trilogie.
Ja. Ray.
Mhm. Und dann hatte ich als letztens meine Eltern irgendwie zu Besuch waren, mal versucht mit ihnen darüber zu sprechen auf einem Spaziergang, war so, hier habt ihr Star Wars weitergeguckt und die so, ja, ich kann mich auch nicht so richtig dran erinnern, was da so passiert und ich so, was, ich mag die neuen Filme sehr gerne und war so, ja, aber okay, ich nenne euch so ein paar Plot-Details und Namen und dann können wir herausfinden, ob ihr das wirklich geschaut habt und sie, also meine Mutter konnte sich nicht an Rey erinnern, sie war dann so, ja, da ist dieser Typ, der mit dem Helm und so und dann ist da dieser andere Typ und so und dann hier Han Solo und hier, wie heißt er? Chewbacca. Er heißt Chewbacca, Mutter. Und dann an Ray konnte sich nicht erinnern. War so, was? Da war noch eine Frau dabei? Das fand ich super interessant.
Krass.
Aber ja, ich kann nachvollziehen, dass Leute das schwierig finden.
Ja.
Okay, also es ist, das Spiel kommt von Respawn, die ja jetzt zuletzt Aufsehen erregt haben mit Apex Legends und davor die Titanfall-Action-Spiele gemacht haben.
Auch nicht die gute Form von Aufsehen erregt. Apex Legends war nicht Anthem, ne?
Nee.
Also Apex Legends ist einfach nur untergegangen?
Nein, Apex Legends ist super erfolgreich.
Immer noch?
Ja.
Ich habe nichts mehr davon gehört.
Ja, ich glaube, das ist doch relativ erfolgreich. Ist gut.
Bist du sicher? Oder rekapitulierst du gerade Dinge, die du, bevor du kein Internet mehr hattest?
Ja. Nee, die haben, also da, das läuft weiter. So, Respawn. Anyways, Respawn, total interessant, weil die machen ja so Shooter und sowas und die Titanfall-Spiele sind sehr, sehr gut, finde ich.
Also apropos, vor allem Titanfall 2. Wir machen da sowas nicht häufig, aber es ist gerade, wenn ihr die Folge hört, ich glaube noch Dezember. Und wenn ihr PS Plus habt, ist Titanfall 2 als Gratisspiel dabei. Und das, ich sage das deshalb, weil ich Titanfall nie gespielt habe, aber immer mal spielen wollte.
Ja.
Und für mich das jetzt die Gelegenheit ist.
Titanfall 2 hat eines der besten Levels der letzten 10 Jahre in Videospielen.
Ich bin gespannt.
Ja. Anyways, und das ist halt interessant. Star Wars Jedi Doppelpunkt Fallen Order ist eben etwas, was Respawn normalerweise nicht machen, nämlich ein Third-Person-Spiel, das sich so ein bisschen, also ein Action-Abenteuer im Star Wars-Universum, das sich so ein bisschen anlehnt an Uncharted. An die Uncharted-Spiele, also so viel Action, viel Set-Pieces, Dinge explodieren, Charaktere, die fotorealistisch dargestellt werden sollen mit Schauspielerinnen.
Warte, und wenn er für Konsole spielt, dann macht er das fotorealistisch ein sehr großes Anführungszeichen. Fotorealistisch.
Ja, zugegeben, aber also wie gesagt, kein Internet. Deswegen die einzigen Menschen auf dem Fernseher, die ich sehen konnte.
Ja,
okay. Und ich hab schon geglaubt, dass Menschen so texturarm manchmal sind. Und die andere Inspiration von diesem Spiel ist Dark Souls oder generell die Souls-Spiele. Da werden nämlich so Fixpunkte genommen für den Lichtschwertkampf. Und das sind so die beiden Inspirationen.
Fixpunkte für den Lichtschwertkampf?
Naja, also.
Du tust so, als würde das irgendwas erklären. Was meinst du damit?
Na, also die Dark Souls-Spiele. Du bist nicht so ein Dark Souls-Mensch, ne? Mhm. Also die Dark Souls-Spiele oder die Souls-Spiele generell, wie Bloodborne, Dark Souls, Sekiro, die versuchen auf ihre Art und Weise Schwertkampf oder Nahkampf mit Waffen zu simulieren. Und am ehesten würde ich das beschreiben, das ist jetzt auch nicht kein origineller Gedanke, das haben auch schon andere Leute vor mir gesagt, als so eine Art Rhythmus, also eine Art Rhythmuskampf. Weil die Gegner in den Souls-Spielen haben quasi alle ihren eigenen Rhythmus, wie sie zuschlagen. Und es geht meistens darum, auszuweichen oder parieren oder eben Schläge in between diesen Angriffen reinzukriegen. Und quasi so die Prinzipien sind, du musst jeden Gegner ernst nehmen, jeder Gegner ist stark und kann dich verletzen und du musst dich konzentrieren, du musst die Angriffsmuster lernen und so dazwischen angreifen. So, das ist so die Idee.
Also da scheitert es ja bei mir schon, weil ich bin zwar kein großer Fan von den Souls-Spielen, aber ich habe ich habe Demon's Souls gespielt und irgendeins von den Dark Souls auch.
Aha.
Nicht lange. Und was ich da das Spannende sozusagen an dem Konzept fand, ist, das wird deutlich. Ja, also es wird deutlich, jeder Gegner, den du triffst, folgt einer bestimmten Routine und du hast auch die Chance, die zu lernen.
Mhm.
Und wenn du daran scheiterst, bist du selber schuld.
Mhm.
Das ist zwar anstrengend und hart und das muss man auch nicht mögen, aber letztlich ist es schaffbar.
Mhm.
Und das Gefühl hat sich bei Jedi überhaupt nicht übertragen. Gar nicht.
Ich habe einen Tweet von dir gesehen, und ich musste sehr über ihn lachen.
Welcher war das?
Sprichst du vielleicht über deine schicksalhafte Begegnung mit einer Weltraumkröte?
Nee. Das war ja so ein Ding sozusagen, wo du am Ende des ersten Levels wirst du sozusagen auf so einen Bosskampf geworfen, wo du denkst, also wo wenn du klassisches Game Design denkst, aha, dies ist der erste Boss, wo du alles, was du gerade in deinem quasi Tutorial-Prolog gelernt hast, einmal anwenden kannst, aber weit gefehlt, das ist ein schwieriges Monster, das schwierigste Monster für viele andere SpielerInnen auch, da solltest du später hin zurückkommen. Nee, ich meine tatsächlich sozusagen also alles, was da Kampf ist.
Mhm.
Alles, was da Kampf ist, hat für mich nicht als dieses Dark Souls-mäßige funktioniert.
Mhm.
Also im Sinne von, okay, du musst dir sehr vorsichtig sein und das alles sozusagen lernen. Aber auch nicht an dieses schnelle Action-Ding à la Control. So, ne? Also du hast verschiedene Fähigkeiten und die kannst du irgendwie sozusagen kombinieren und einsetzen.
Mhm.
Sondern es war für mich einfach, also man kann nicht einfach sagen, ich bin mit dem Spiel nicht connected, das hat nicht geklickt, das ist nicht mein Timing irgendwie so, hat nicht meinen Beat. Aber es hat halt überhaupt nicht geklappt. Ich habe das irgendwann, ne, gedenk unserer irgendwie ein oder zwei Folgen her, habe ich irgendwann auf diesen einfachsten Schwierigkeitsgrad gemacht. Und dann war es halt sozusagen, das ist halt so eine Jedi-Power-Fantasy. Mhm. Dann läufst du da halt durch, musst, musst immer noch ein bisschen aufpassen, aber dann sagen, geht es alles mehr oder weniger einfach.
Ja.
Aber ich hätte
das ist auch eine Herausforderung. Das ist auch eine interessante Sache mit dem Schwierigkeitsgrad, dass der nämlich im Gegensatz zu den Souls-Spielen einstellbar ist. Das ist eine interessante Innovation, gerade weil die, oder was heißt Innovation? Also einstellbarer Schwierigkeitsgrad ist jetzt keine große Innovation, aber das ist ja etwas, was bei den Souls-Spielen, wo dann so Souls-Puristen und Puristinnen sagen,
bla, bla.
Auf keinen Fall geht das, wenn man den Schwierigkeitsgrad, das verwässert doch alles und so weiter und so fort. Und das zeigt, ja doch, das geht schon. Noch vielleicht ganz kurz die Story.
Die Story. Also nochmal, zwischen Episode 3 und 4. Das heißt, alle Jedi sind tot, außer Yoda, Luke und Leia. Und?
Was hat er darin versteckt? Ein Holocron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr.
Cal, ein junger Jedi-Anwärter, ist noch nicht so ganz klar, ob der schon mit seiner Ausbildung fertig war.
Nee, nicht, der ist so ein Padawan.
Ja, das wird auch nicht klar gesagt. Ne? Also er hatte einen Meister, es gibt so Flashbacks, wenn man die Skills lernt.
Ja. Aber ich habe es ja durchgespielt, deswegen. Ja,
deswegen weißt du natürlich mehr. Und das hat mich halt schon ein bisschen so genervt, also dieses Star Wars Ding so, also eigentlich gibt es zwischen Episode 3 und 4 keine Jedi mehr, aber natürlich gibt es noch Jedi und nicht nur den einen, sondern es gibt noch diese Liste mit den Kindern, vielleicht sind die auch alle tot und wird nie gefunden, man weiß es nicht sogar, aber ich war so und damit nicht genug, ja? Damit nicht genug hat dieses Spiel, finde ich, sozusagen, also das ist auch ein Problem bei den Filmen mittlerweile. Es gibt so ein paar Memes, die sind mittlerweile so häufig vorgekommen, dass du denkst so, boah, Alter, natürlich muss ein Star Wars Film Wookies haben.
Schieß ich wenigstens einigermaßen in seine Richtung?
Wer will ein paar Imps bekämpfen? Dann helfen wir den Wookies mal zurück in den Kampf. Gute Arbeit, Jedi.
Yeah, also mal abgesehen davon, dass man hier in dieser Szene auch schon wieder diskutieren kann, ne, der weiße Befreier, den Nativen, egal. So, weißt du, so klassisch, natürlich gibt es Wookies, die machen und natürlich gibt es auch einen kleinen, süßen Roboter.
Hey!
Ich liebe den kleinen, süßen Roboter.
Aber, also ich verstehe das und der ist auch sehr süß, aber es ist halt einfach, weißt du...
Mein Hot Take ist, dieses Spiel, da geht es eigentlich um den kleinen, süßen Roboter. Oder für mich hat kaum etwas funktioniert. Also, die Story hat für mich nicht so richtig funktioniert. Mhm. Fand ich auch alles so ein bisschen quatschig. Mhm. Vor allem, weil sie geht eigentlich ziemlich geil los. So der erste. Nein. Doch, ich finde. Also die erste halbe Stunde oder so, 30 bis 45 Minuten. Mysteriös, Kerl irgendwie lungert auf diesem Schrottplaneten rum und plötzlich bla macht und dann kommen die bösen.
Er wird eingeführt mit einem Charakter, der sozusagen so sein Vorarbeiterkumpel ist. Und der in dem ersten Moment, wo der im Bildschirm kommt, steht auf seiner Stirn ganz dick: Hallo, ich bin die emotionale Bindung, die gleich sterben wird, damit auch alles schön dramatisch ist.
Naja, aber es ist, also ich fand es toll inszeniert. Also, ne, vieles ergibt dort keinen Sinn, aber es gibt einen explodierenden Zug. Es gibt irgendwie dunkle Jedi-Inquisitoren, die da so rumhüpfen und sowas. Fand ich irgendwie geil. Und dann wird irgendwie die Story für mich wurde so ein bisschen langweilig. Ja, aber
weißt du, was mich daran gestört hat? Mhm. Ich gucke parallel Mandalorian.
Okay, habe ich nicht gesehen.
Und bitte
nicht
spoilern. Der spielt ja, ein bisschen was muss ich jetzt erzählen, weil der spielt ja jetzt, also meines Erachtens nach, also zwischen Folge 6 und 7.
Also ich habe langsam das Gefühl, ich habe so einen Bachelor in Star Wars Timeline-Ologie.
Also, aber das ist ja das Problem. Der spielt also nach dem Fall des Imperiums, weil das ist sozusagen immer wieder ein Punkt.
Ja, okay.
Aber fühlt sich von der Welt exakt so an, wie Star Wars Jedi Fallen Order. Und in der ersten Folge spielt der explodierende Zug eine sehr wichtige Rolle.
Natürlich.
Und das ist so... wo ist der kleine Roboter? Der kommt bestimmt
auch gleich nach. Es gibt ja was anderes Kleines da.
Ja.
Anyways, also Aber diese Beziehung zwischen dem langweiligen rothaarigen Fry, er sieht aus wie Fry aus Futurama.
Ich weiß, und vielleicht hängt sich das zum Hals raus, aber ich muss es an dieser Stelle wirklich nochmal fragen. Also nee, es gibt eine kleine Frage. Die kleine Frage ist, warum bitte macht ihr den Main Character zu eurem Main Character aus Horizon Zero Dawn und macht ihn dann zum Mann? What the fuck?
So. Oh mein Gott, ja, du hast recht.
Und das andere ist,
Oh boy.
Dieser Charakter ist so nondeskript,
ja.
Also wirklich literally hat er keine Eigenschaft.
Nee.
Warum kann ich nicht die Hautfarbe einstellen? Und warum kann ich nicht das Geschlecht einstellen? Und warum, weißt du, bei Star Wars kannst du ganz fragen, warum ist das ein fucking Mensch?
Ja, ja.
I don't get it.
Ja. Gebt mir den Rodianer mit den grünen komischen Alien mit den großen Insektenaugen, der auf Han Solo schießt. Gebt mir einen Rodianer, ihr Feiglinge. Nee, kann ich total nachvollziehen. Ich fühle mich gerade wie so ein, als würde ich teilnehmen bei so einer Sektendeprogrammierung. ja. Nee, ich hatte so zwei Momente, wo mich dieses Spiel dann doch gekriegt hat. Vielleicht. Weil ich kein Internet hatte und sonst nichts hatte in meinem Leben.
Du wolltest ja nicht Warcry mit mir spielen.
Ja, das stimmt. Und zwar, also Moment 1.
Ja.
Die Weltraumkröte, Ogdo Bogdo, der optionale Zwischenboss, den du so schwer fandest. Ich hab da anderthalb Abende habe ich mit dieser Kröte verbracht. Ich finde, das klingt. Ich merke schon, wie das klingt.
Ich sag dann einfach auch nichts.
Aber ich hatte total Spaß daran. Sternchen, kein Internet, keine Alternativen. Ich hatte total Spaß daran, die Bewegungsmuster dieser Kröte zu lernen. Und ich habe so gefeiert, als ich Ogdo Bogdo besiegt habe und habe laut Ogdo Bogdo geschrien.
Also das ich kann das
nicht. Meine leere internetlose Wohnung.
Das kann ich nachvollziehen. Aber ich finde auch sozusagen, das sozusagen, also gerade dieser Boss illustriert ein Problem, das ganze Spiel hat, wo nämlich sozusagen die Dark Souls-Mäßigkeit so ein bisschen schief geht. Und zwar ist, also ich kann jetzt bei Dark Souls immer nur so, ne, ich habe das wirklich nicht viel gespielt, aber bei Dark Souls hatte ich zum Beispiel immer den Eindruck, dass du genug Platz hast. Ne, also die Gegner sozusagen haben bestimmte Bewegungsmuster und du hast genug Platz, um das zu lernen. Es sei denn nicht. Und dann war es aber extra so gemacht.
Ja.
Ne? Also, wenn du da wenig Platz hast, dann ist das tatsächlich dieses Mal Teil der Aufgabe. So, und das hat Jedi Star Wars, Jedi Fallen Order nicht. Sondern es ist halt oft so, dass es diese Bewegungsmuster gibt, aber der Platz dafür gar nicht ausreicht. Es gibt ein sehr schönes YouTube-Video, wo einer im Prinzip 7 Minuten lang von Kanten fällt. Was, ne? Und das ist auch so ein Ding. Es ist nicht manchmal Teil der Aufgabe, sondern das Spiel bringt dich unfreiwillig immer wieder in eine Situation. Und die Level sind für das Gameplay, man hat das Gefühl, sozusagen, die Levelarchitektur und das Gameplay haben nicht wirklich was miteinander zu tun.
Ja, ich habe bei diesem Spiel auch, auch so ganz krasse Gefühle, also ich musste viel herumspekulieren, wie dieses Spiel entstanden sein muss. Weil ich habe das Gefühl, Star Wars Jedi Doppelpunkt Fallen Order ist eine Art. Ja,
du hast ein Wort vergessen.
Star Wars Jedi Fallen
Order. Du hast Jedi nicht gesagt.
Oh, fuck. Ist eine Art frankensteinisches Monster aus Spielen von einem. Von vielleicht so 3 oder 4 Teams, die 5 verschiedene Spiele machen wollten. Also da gibt es zum einen die Fraktion anscheinend, die ein Uncharted-Spiel machen wollte mit explodierenden Zügen und einem sympathischen Charakter verkörpert von einem jungen Schauspieler. Ich glaube, das ist der Grund, sie wollten diesen jungen Schauspieler haben. Emotionale Geschichte und so weiter und so fort. Dann gab es das Team, das sagt, wir möchten Dark Souls in Star Wars machen. Die haben dann irgendwie so ein Kampfsystem versucht zu bauen. Und dann gab es, glaube ich, noch mal 3 andere Leute. Oder 3 andere Teams, die noch irgendwas ganz anderes machen wollten.
Also zum Schauspieler noch, ist Forrest Whitaker taucht auch auf.
Oh ja, das stimmt, ja.
Und ist auch völlig verschenkt.
Mhm.
So, also der ist halt so ein nondescript Generalanführer von irgendeiner Armee und bellt da halt so ein paar Sachen.
Naja, Markus, hast du etwa Rogue One nicht gesehen?
doch.
Saw Gerrera.
Ich bin deine Eltern. Ich habe keine Erinnerung
an Forrest Whitaker. Rogue One, der Film, der kurz nach, der kurz vor dem ersten Star Wars.
Du meinst Episode 3?
Nee, Episode 4, der kurz vor Episode 4.
Ja, genau. Spielt. Da geht es ja darum, wie das Hologramm zu Leia kommt. Wie das Hologramm von Leia. Genau, ja.
Es geht natürlich. Also, es geht natürlich.
Ach so, das ist so ein Cameo. Ich habe ja
Und Saw ist dieser halb roboterhafte Rebellen-Ultra, der auf diesem Planeten rumhängt und irgendwie gerne Leute foltert. Da sind wir übrigens wieder beim Foltern. Der sich dann. Will ich nicht verraten. Also, ist dieser
Rebellen.
Ja.
Achso, das sind also Cameo mehr oder weniger.
Ja.
Und das Problem, das ist auch eine Sache, die ich im Spiel habe. Ich kann mir vorstellen, als sozusagen jemand, der nicht nur einen Bachelor, sondern einen Master in Star Wars Chronologie hat, ist das vielleicht interessant, weil das so Lücken füllt und offiziell Kanon ist.
Ich will gar nicht, dass diese Lücken gefüllt werden.
Aber, also du musst jemand sein, der A, schon genug Ahnung hat und dann auch noch will, dass die Lücken gefüllt werden. Aber wenn du jemand bist, der keine Ahnung hat, schade.
Oh ja,
und wenn du jemand bist, der nicht will, der die Lücken... Schade. Und noch was zu dem Dark Soul. Das hat mir Hendrik Manns gestern erklärt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Wo das auch fehlschlägt, ist, du kannst bei Star Wars Jedi Fallen Order dich an so Meditationspunkte setzen und deine Lebenskraft wieder auffüllen. Und dann regenerieren sich die Gegner. Das macht überhaupt keinen Sinn und ist auch sozusagen so eine verkappte Übertragung einer Mechanik aus Dark Souls, wo das anscheinend so ist, du sammelst Seelen, die deinen Charakter stärker machen. Und in dem Moment, wo du diese Erfahrungspunkte sozusagen einlöst, respawnen alle Gegner. Mhm. Das heißt, du musst die Gratwanderung finden zwischen, wie weit komme ich in dem Spiel, ohne die Gegner respawnen zu lassen, oder wann mache ich es doch, weil der Respawn mich nicht mehr so sehr stört, weil ich meinen Charakter dann entsprechend verbessert habe. Mhm. Das hat also eine taktische Komponente, wenn das in fucking Jedi einfach nur nervig ist.
Ja, was anderes, was nervig ist, ist, dass in Dark Souls diese Lagerfeuer, an denen man Rast macht, auch gleichzeitig Schnellreisepunkte sind, dass man eben, das ist natürlich auch eine sehr schöne Dark Souls-Souligkeit, dass diese riesigen, ineinander verwobenen Level, durch die man geht und immer wieder neue Pfade freischaltet, die dann zurückführen und nochmal doppelt und dreifach ineinander verschränkt sind. Das ist total schön, dass man dann zwischen diesen Punkten reisen kann und dann so Wege abkürzen kann. Kann man da nicht und tatsächlich sind dann die Laufwege total nervig. Aber ja, und das ergibt nicht so viel Sinn wie bei Dark Souls. Aber ich muss sagen, der eine Moment, die Kröte, die mir gefallen hat. Und der andere Moment war dann der zweite Planet, auf dem man ist. Zepho, oder der dritte, je nachdem, wie man zählt. Und den fand ich total schön, weil der nämlich diese Dark Souls-Sigkeit sehr gut wiedergibt.
Ist das der mit den Wookies?
Nee, das ist der davor. Das ist der davor. Ja. Weil der auch diese ganzen verschlungenen Pfade, die dann nochmal ineinander greifen und irgendwie optionale Gebiete und sowas, die dann nochmal sehr groß sind und sowas. Und das fand ich, und da so rumzulaufen und das zu erforschen, fand ich total schön ohne Internet.
Ja, aber das ist wirklich so das Punkt, ne? Also ich habe in meinem offiziellen Review gesagt, das Positivste, was man über das Spiel sagen kann, ist, dass es nicht fürchterlich ist. Und das stimmt tatsächlich.
Ja.
Also ich finde die ersten zwei Stunden echt unfassbar frustrierend, weil erst, wenn du so zwei, drei von den Jedi-Fähigkeiten freigeschaltet hast, fängt das an, wirklich Spaß zu machen und eine Herausforderung zu sein, die man dann auch irgendwie so mehr oder weniger gerne annimmt. Und tatsächlich ist es dann irgendwann auch lustig. Also die Verwinkeltheit der Architektur ist ganz nice. Aber das passt halt alles irgendwie nicht zusammen. Ne? Also, also ich glaube, man kann das dann irgendwann spielen ohne großen Drag, aber trotzdem ist die Frage, lohnt sich das?
Ja.
Weil, also einerseits ist das verschiedene Spiele und ich finde das nicht schlimm, ein Mashup zu machen, aber dann muss das sozusagen aus einem Guss sein.
Ja.
Und hier finde, du siehst halt immer wieder die Bruchstellen, wo das zusammengesteckt sind. Und das andere ist, also letztlich ist es wirklich unfucking fassbar, egal ob das Star Wars ist. Das ist halt wirklich ein mittelgutes Actionspiel, wo du so eine Skin drüber gezogen hast. Und das könnte irgendwas sein. Es ist total Latte, ob das jetzt Star Wars ist oder nicht. Und das möchte ich an einem Punkt noch festmachen, der, also möglicherweise habe ich die Jedi falsch verstanden und das ist alles geschmäcklerisch und man muss es gar nicht so sehen. Aber mich hat ganz am Anfang was aus der Bahn geworfen, nämlich es gibt da Tiere. Und diese Tiere sind, weil die Level so eng gebaut sind, grundsätzlich im Weg und greifen dich an und sind Erfahrungspunkte Futter. So. Und das heißt, Du hast einen Jedi, der zur Stärkung seiner Macht Lebewesen am Fließband abschlachtet.
Mm-hmm.
That's a path to the dark side.
Mm-hmm.
In my book.
Ja.
So, und das ist ein kleines Detail.
Ja.
Und das ist einfach nur so ein spielmechanisches mm-hmm. Ding. Aber es hat mich unfassbar gestört.
Ja, total. Du hast recht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber vielleicht nochmal, um nochmal auf die Story und die Themen einzugehen oder sowas. Weil, also, wie gesagt, kein Internet. Und dann, und dann hatte ich, was mich motiviert hat, das durchzuspielen, war, ich hatte quasi wie eine Flaschenpost aus dem Land mit Internet, habe ich in einem Podcast gehört, wo gesagt wurde, so, Leute, das Ende von Star Wars Jedi Fallen Order. Oh boy, ist das gut.
Okay.
Oh Mama.
Wie viele Stunden hast du dafür gebraucht?
Keine Ahnung, 20 vielleicht oder sowas, bestimmt. Und dann wollte ich das natürlich sehen. Und also allen Leuten, denen es da so wie mir geht, denen irgendjemand erzählt hat, das Ende ist aber, also das Ende macht alles wieder gut und das Ende, wow.
Ist das Back Ops the Line Ende?
Also so klang das, so von wegen, das ist dann so ein, also ich dachte, das muss so ein Twist-Ende sein. So mind-blown.
Yeah.
What? Ist es nicht.
Okay, warte. Dennis, jetzt hast du eine Minute Zeit, wenn ich gleich Peng sage, um das Ende zu erzählen, und alle anderen skippen einfach eine Minute nach vorne, die das nicht hören wollen. Ich werde es nicht mehr zu Ende spielen, ich will es wissen. So, ab jetzt Peng.
Am Ende kämpft man um das Holocron, wo alle Kindernamen, die Jedi sein könnten, verzeichnet werden. Man kämpft da so gegen so eine böse Sith-Frau, die dann auch noch so eine Verbindung hat, und plötzlich, bum, kommt Darth Vader.
Okay.
Das war meine Reaktion. Ja, dann muss man vor Darth Vader weglaufen, dann schafft man das und dann macht man diesen Holocron kaputt. Weil man sagt, da niemand soll wissen, wo die Kids sind.
Okay.
Ja, das war's.
And that's it?
Das war's.
Das ist ja unfassbar antiklimatisch.
Ja.
Gut.
Aber. Und das finde ich interessant. Was ich interessant finde an Star Wars Jedi Fallen Order, Sternchen ohne Internet, ist, dass da so ein paar interessante Thematiken aufgegriffen werden. Das eine ist, dass ich finde, die Leute, die Dark Souls-Fraktion, das irgendwie geschafft hat, dann die Ideen und die Ideale und die Gedanken von Dark Souls auch hier rein zu übertragen. Auch, dass sie fast passen, wie so eine Socke, die vielleicht eine Nummer zu klein ist, aber man kriegt sich schon noch über den Fuß. So. Und zwar bei Dark Souls geht es um einen Zyklus aus Tod und Wiedergeburt, es geht um Scheitern und um neues Versuchen und so weiter und so fort, um sich gegen Herausforderungen zu schmeißen und sie zu obsiegen. In Star Wars Jedi Fallen Order geht es ganz viel um, also thematisch und in der Geschichte, ums Scheitern, aus Fehlern zu lernen und aus den Scheitern zu lernen. Kommt alles so im letzten Drittel, würde ich mal sagen.
Okay.
Und auch nicht besonders gut. Aber ich finde das natürlich, also es passt insofern natürlich auf ein Dark Soulsiges Spiel, weil natürlich man scheitert dann an so einer Space-Kröte und versucht sie zu besiegen und dann lernt man aus dem Fehler. Finde ich ganz nett. Die andere Sache, ich fand interessant, dass du erwähnt hast, das mit den Wookies und diesem ganzen Kolonialismus, man rettet, da kommen dann die Hurra-Imperialisten Jedi und retten da die haarigen Wilden. Literally. Das wird so 10% hinterfragt zum Ende hin. Also es gibt so ein paar schöne Stellen, wo dann zum Beispiel ein Charakter sagt, so von wegen, die Jedi, wir schmieden Schwerter, wir schmieden unsere Schwerter, um eins mit der Macht zu sein. Und dann sagt ein anderer Charakter, fändest du nicht komisch, dass ihr euch irgendwie als Friedensstifter, als Friedenskrieger der Galaxie, als Friedensbewahrer der Galaxie versteht und euer Einstiegsritus ist, ihr macht Mordwaffen? Ist das nicht ein bisschen komisch? Und dann sagt ein anderer Charakter so, ja, stimmt. Fand ich auch ein bisschen komisch. Und quasi am Ende wird so ein bisschen der Gedanke geäußert, vielleicht sind es die Jedi gar nicht wert, gerettet zu werden. Und das hätte, also da so als Autor auch, denke ich, Mensch, da hätte man noch mehr, noch mehr machen können. Ja, das sage ich, also mit Internet oder ohne.
Ja.
Aber ich fand das einen interessanten Gedanken, jedenfalls.
Aber sozusagen, aber interessante Gedanken gibt es nur als Frosting, nicht als eigentliche Kuchenmasse.
Ja.
Okay.
Ja.
Also jetzt am Ende
des. Ich fühle mich jetzt negativer über dieses Spiel als vorher. Ich fühle mich, als hättest du mich irgendwie so ein Kult deprogrammiert, wie gesagt. Aber ich hatte, also es hat, ich glaube, es ist so ein Abo-Spiel. Ich glaube, das ist so ein Spiel, das so schmerzlos in so einem Abo-Dienst auftaucht und dann spielt man das gerne durch, weil man nichts
damit bezahlt hat. Also bei gerne bin ich mir echt nicht sicher. Für mich liegt eher nach dem Spiel, wäre es cool, im letzten Drittel einzusteigen.
Ja, wenn du mal eingeschneit in einer Hütte bist und das Internet ausfällt, dann wirst du noch dankbar sein für Star Wars Jedi
Fallen Order. Ja, wenn es das einzige Spiel ist.
Ja, und es ist das einzige Spiel.
Ja, dann würde ich es vielleicht spielen.
Ja,
aber nicht gerne. So. Tja. Aber du würdest es empfehlen?
Boah.
Also, weil ich würde wirklich sagen, also das ist, sagen, man kann das spielen, das stimmt schon, aber ich würde es echt nicht empfehlen. Weil ich würde jetzt auch nicht hart davon abraten, wenn jemand sagt, Star Wars, ich will alles, was Star Wars, oder dann so by all means go. Aber ich würde es wirklich, ist es für mich kein empfehlenswertes Spiel. Also wenn mich jetzt jemand fragt, dieses Jahr empfehlenswerte Spiele, das wäre definitiv nicht dabei.
Nee.
Naja, okay.
Come closer. Discover the world through the eyes of a bee. Have fun. Explore and learn. Embark on big adventures as a small bee. Bee Simulator, available now.
Das ist ein Ding, das habe ich das gesehen und dachte so, vielleicht ist das ganz witzig. Ne? Also ein Bienensimulator.
Ist das sowas wie der Goat-Simulator? Ist das so ein Quatschspiel? Nee,
das ist schon ernst gemeint. Ich bin tatsächlich darauf aufmerksam geworden, weil.
Hat der was mit Bees zu tun, dem Meme-Film? Bees.
Nein. Also okay. Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich nicht. Der Publisher hat öffentlichkeitswirksam angekündigt, dass sie mit Nabu irgendwie eine Koop haben, weil irgendwie Erlöse von dem Spiel an Nabu gehen.
Was heißt ein Nabu?
Naturschutzbund.
Aha.
Ich habe dann mal auf der Webseite von Nabu geguckt, da stand nichts dazu, das fand ich schon ein bisschen komisch.
Das ist kein Spielblogger.
Nein.
Okay.
Nein. Nein, das ist nicht bei Nupa Level. Das hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Und dann dachte ich so, das wird nicht toll sein. Aber vielleicht so ein kleines Quirky Game, was irgendwie cool ist, gibt es auch auf der Switch. Und dann habe ich mal. Und es wirkt natürlich auch sozusagen so ein bisschen pädagogisch. Und oh boy, ist das frustrierend gewesen. Also auch so ein Ding, weißt du, wo ich so kurz reingeguckt habe und dann so dachte, oh nee. Und zwar, weil es so sehr kurz nach dem Tutorial-Start gibt es so ein Ding, da musst du einer anderen Biene hinterherfliegen, also auf einem bestimmten Weg. Und die Steuerung ist so fucking ungenau. Also so dieses so, wenn du ein bisschen antippst, passiert nicht viel. Und wenn du ein bisschen weiter tippst, passiert sehr viel. Und das ist halt schwierig, Kurs zu halten. Und das war so, und dann war das Spielrezept, also das Spielkonzept, du fliegst halt rum. Also es wirkt ganz lustig. In so Trailern, du fliegst halt rum, kannst irgendwie Luftballons zum Zerplatzen bringen und Leute ärgern und so Pollen einsammeln und so. Du sollst auch was über Bienen lernen.
Klingt wie so ein komischer Spagat. Also bei Ballons zum Platzen bringen, denke ich an Untitled Goose Game.
Ja.
So, du bist die gemeine Biene und nervst Leute. Und dann aber dieses pädagogische Lern was über Bienen oder so. Und wir spenden ganz viel, also wir spenden was an den Naturschutz.
Ich habe es auch an einer sozusagen vermeintlichen Zielgruppe ausprobiert. Also jemand, der noch in die Schule geht. Nee. Der war an dieser Stelle mit dem sozusagen Ding so frustriert, dass fuck, das steht.
Okay.
Und ich finde es halt schade und was mich interessieren würde, das ist tatsächlich also nicht so sehr eine Spielevorstellung oder Rezension, sondern eher so eine Frage, ob das irgendjemand ausprobiert hat. Einer also ein Verdacht bei mir ist, dass die Steuerung zum Beispiel so schlimm ist, weil das eigentlich eine Maussteuerung ist, die schlecht auf Sticks untersetzt wurde. Das gibt es ja manchmal, dass man das so fühlt, ne? Dass sozusagen also diese Bewegung in der im dreidimensionalen Raum würde ganz gut funktionieren, wenn man eine Maus hätte, aber halt auf einem Stick ist so dieses seltsame Ding aus zu zäh, aber dann irgendwie doch alles zu schnell. Also falls jemand von euch Bee-Simulator gespielt hat, sag mal bitte Bescheid, ob man damit was anfangen kann oder ob es auch nur enttäuscht durchgerutscht ist. Und das andere, was ich ganz interessant fand, da würde ich auch noch kurz drüber sprechen, ist Kaboom. Das ist, jemand hat Minesweeper neu aufgelegt.
Aha.
Und zwar
aus, ich glaube, ich habe das auf Twitter gesehen.
Genau, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Und zwar Minesweeper ist dieses Spiel mit einem, sag schnell, also wo man so ein Feld hat mit Kästchen und dann sind da Bomben versteckt. Und wenn man auf ein leeres Kästchen kriegt, dann zeigt das Kästchen die Zahl an, wie viele Bomben in direkter Nachbarschaft sind.
Das ist ja faszinierend, dass du Minesweeper erklärst. Das ist so ein bisschen wie Solitär erklären. Also es ist halt eines von diesen, Windows-Spielen, die dabei sind. Aber, aber inzwischen auch schwierig, oder? Also ist es noch dabei bei Windows?
Ich weiß es halt nicht. Pavel Matewski heißt der.
Okay.
Mensch, der das gemacht hat. Genau, ich habe es jetzt erklärt, weil also möglicherweise gibt es auch Leute, die sozusagen das einfach gar nicht mehr wissen, weil sie jünger sind als wir. Oder sehr viel älter, man weiß es nicht. So, und Minesweeper hat ein Problem, nämlich manchmal kommst du an eine Stelle, da weißt du nicht genau, wo die Bomben sind. Da werden dir so Zahlen angezeigt und theoretisch könnten sie dann auf einen von mehreren Feldern sein. Und dann musst du halt wirklich raten, das ist halt Lotterie. Und das ist halt ein bisschen ärgerlich, weil du sozusagen, eigentlich ist es ja ein Denkspiel und du hast aber da keine Lösung mehr, das zu machen. Und ich finde es ganz, er hat einen sehr langen Blogartikel dazu geschrieben, wo ich auch den Teil übersprungen habe, wo er mit Mathe erklärt, wie er das gelöst hat. Aber die Idee hinter seinem Minesweeper ist, dass wenn du an dieser Stelle bist, wo du nur noch raten kannst und dann auf ein Feld klickst, was tatsächlich ein Feld ist, wo unklar ist, ob da eine Bombe ist aus deiner Perspektive, dann sagt das Spiel, da ist keine Bombe und legt die sozusagen auf das andere Feld. Das finde ich ganz spannend. Und er sagt aber, du darfst es aber nur machen, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt. Ne? Also wenn es an einer anderen Stelle noch die Möglichkeit gibt, tatsächlich sich zu entscheiden. Also manchmal ist es ja so, an einer Stelle des Spielfelds musst du raten, aber du kannst an einer anderen Stelle noch weitermachen. So. Und er sagt, wenn es wirklich nur noch unklare Felder gibt, dann hast du den Benefit of the Doubt, wenn ich es richtig verstanden habe. Weil ich habe es eine Weile gespielt, weil ich das total cool finde, weil ich sagen Minesweeper so zwischendurch spiele ganz nice finde. Und habe dann aber das Gefühl, das stimmt nicht. Und dann weiß ich auch nicht sozusagen, das kann ja auch sein, er hat das ja programmiert zur Verfügung gestellt, vielleicht ist einfach so, stimmt seine Formel nicht oder die Berechnung läuft manchmal schief oder so. Oder ich bin zu doof, auch immer eine Möglichkeit. Von daher würde ich dafür werben wollen, dass Leute das mal spielen und sagen, oder den Artikel lesen oder am besten beides mir dann sagen, habe ich das falsch verstanden? Oder funktioniert das da immer noch nicht so, noch nicht genauso, ist das auch noch kein faires Minesweeper? Fand ich aber interessant.
Ja, ich finde das interessant, dass sich Leute daran machen, sehr alte Spielkonzepte zu reparieren oder sie besser zu machen.
Wie das wohl aussehen würde, wenn das wieder jemand mit Star Wars Jedi Fallen Order machen würde.
ja, ich bin sicher, ein zweiter Teil kommt. Dann können wir das nochmal rausfinden. Ich bin gespannt. Ich denke die ganze Zeit nochmal drüber nach, ob ich es doch noch empfehlen sollte. Wenn ihr kein Internet habt. Ich weiß nicht, ich hatte auch schon Spaß daran. Das ist ganz komisch.
Stockholm.
Ja, also ja, vielleicht ganz typisches Stockholm-Syndrom.
Man weiß es nicht.
Man weiß
es nicht. Aber jetzt ist ja sozusagen das Jahr bald vorbei. Theoretisch hätte man ja zwischen den Jahren noch Zeit, Videospiele zu spielen. Ich ja nicht, ich fahre auf den Chaos Communication Kongress, aber du vielleicht?
Ich fahre nicht auf den Chaos Communication Kongress. Ich habe so ein paar Sachen, die ich sehr, sehr gerne endlich mal nachholen möchte.
Nämlich?
Endlich Divinity Original Sin 2 weiterspielen.
Hast du gerade gesagt, du hast mehrere?
Ja.
Aha. Wie weit bist du denn bei Divinity Original Sin 2?
Ich bin immer noch auf dieser Insel.
Ja.
Wo man dann landet, wo mein Schiff brüchig wird.
Aber welches Kapitel?
Ich frag mich nicht. Ich bin aus dem Gefängnis entkommen. Im Sumpf. Glaube ich.
Also Dennis, nimm dir nichts anderes vor.
Aber ich dachte ich wollte, also schon seit langem wollte ich auch noch Assassin's Creed Odyssey spielen.
Are you fucking crazy?
Alle schwärmen davon.
Assassin's Creed Odyssey habe ich mit in Urlaub genommen. Und hatte da 2 Wochen Zeit, also wirklich viel Zeit. Und hatte dann das Gefühl, okay, jetzt bist du so richtig drin. Jetzt kann es eigentlich losgehen. Naja, ist Quatsch. Also man kommt da sozusagen, man sieht ja schon viel von der Welt. Aber jetzt, also zwischen den Jahren ist ja auch nicht so richtig, nicht so doll viel Zeit. Das ist ja so eine knappe Woche.
Also, ja, ich frage mich.
Also du kannst vielleicht sozusagen Divinity Original Sin 2 spielen und wenn dann dein Gehirn sozusagen von der Arbeit erschöpft ist, weil, also Odyssey ist wirklich Popcorn.
Ja.
Also total unterhaltsam, so, aber echt, also nicht herausfordernd und flach. Das ging vielleicht nach, aber dann noch was?
Mhm. Ich weiß nicht, also man braucht ja eigentlich so ein gutes Feiertagsspiel. Also etwas, was einen, worauf man sich so ein bisschen auch, also worauf man sich freuen kann und was man dann so da so quasi in so eine leere, also hoffentlich leere Zeit irgendwie so reinquetschen kann.
Ja, aber du hast ja schon 2 Spiele jetzt.
Naja, also vielleicht gibt es was Besseres, vielleicht kann ich das effektiver nutzen.
Weiß ich nicht. Hast du gerade die Entspannungszeit zwischen den Jahren damit beschrieben, dass du sie effektiv nutzen
willst? Ja, natürlich.
Dennis, ich habe einen Vorschlag. Ich bin gerade am Überlegen, ein ganz neues Hobby anzufangen.
Aha.
Vielleicht ist das eher was für dich und du musst das Computerspielen mal sozusagen auch abgeben, weil wenn du Entspannungshobbys nach ihrer Effektivität und mit Effektivität auch meinst, sozusagen möglichst viel in eine Zeit reinquetschen, dann läuft da vielleicht was schief.
Mhm.
Ich meine das als Freund und Mit-Podcaster.
Mhm.
Ich habe überlegt, jetzt so kleine Tabletop-Figuren anzumalen und damit zu spielen. Mhm. Da solltest du das anfangen.
Mhm. Ja.
Da wirft man auch Geld aus dem Fenster.
Mhm.
Aber das ist so unfassbar viel, da kann man auch gar nicht effektiv sein.
Das stimmt, ja. Das ist natürlich auch schön. Ist das sowas, was du versuchst, dann zu machen? Also so Miniaturen bemalen?
Wie gesagt, ich bin auf dem Chaos Communication Kongress und der geht ja quasi direkt nach Weihnachten los.
Ja, stimmt.
Wird also nicht klappen. Als romantische Vorstellung, wo in einem Ferienhaus sitzen und Figuren, fände ich super.
Gibt es denn nicht bestimmt irgendeine Assembly von Miniaturbemaler?
Vielleicht.
Du kannst ja sagen, du machst irgendwie eine Geschichte über die Hacker, die MiniaturhackerInnen.
Nee, ich bin tatsächlich gar nicht beruflich so sehr auf dem Kongress dieses Jahr, weil wir haben Breitband, aber das ist schon an Tag 2.
Mhm.
Also am 27. geht es ja los, am 28. haben wir die Sendung, die ja auch nachmittags ist. Und dann habe ich noch 2,5 Tage, die...
Ja.
Also traditionell rufen dann irgendwie am Ende des... Warte mal, das ist ja dann also der Tag 2 ist ja der Samstag. Das heißt, der letzte Tag ist tatsächlich dann wieder mehr oder weniger Werktag. Und dann rufen dann so Sendungen an, die... Also völlig überraschend findet zwischen den Jahren da dieser Kongress statt. Und da vielleicht könnten sie, Herr Richter, noch was... Also mal sehen. Mhm. Aber geplant ist eigentlich nicht. Das ist ganz nice.
Aber hast du denn ein Feiertagsspiel?
Also das, ja, ich habe schon jetzt so ein paar Spiele, würde ich gerne mal angucken. Also Titanfall, wie gesagt, würde ich echt wirklich gerne mal reingucken, weil ich das einfach noch gar nicht gespielt habe und das jetzt einfach da ist. Ich bin neulich mehr oder weniger überraschend an ein Interview rangekommen mit den Narrative-Designern von Destiny 2. Aha. Mit 2 Leuten davon. Das fand ich ganz spannend. Ich weiß jetzt, was Shaolin Kung Fu mit Narrative-Design von Destiny 2 zu tun
hat. Okay.
Die haben ja so ein Season-Konzept.
Mhm.
Die fangen jetzt neu an. Da würde ich tatsächlich auch mal gerne reingucken und das sozusagen dann auch dagegen halten, was sie mir im Interview erzählt haben. Und dann ist halt Phoenix Point rausgekommen.
Also, das neue Spiel von dem X-Com-Erfinder, von Julian Gollop.
Ja, und das ist natürlich so, und ich weiß davon genau das.
Mhm.
Und das ist natürlich also das neue Spiel von, also gerade nach Death Stranding ist das jetzt sozusagen nicht unbedingt ein Qualitätskriterium. Aber da Kollege Rainer Siegel einen Tweet abgesetzt hat, der sinngemäß lautete, na, ratet mal, wer immer noch viel zu viel Zeit in X-Com-Likes investiert. Und ich ja dieses Spielprinzip auch sehr, sehr mag, würde ich da schon mal gerne reingucken.
Ich finde das sah auch spannend aus. Ja. Und die Kritiken sind so sehr unterschiedlich. Also einige Leute, die sagen fantastisch, andere sagen die, nein, Quatsch. Und das finde ich dann spannend.
Mhm.
Also das macht es dann eigentlich umso spannender. Dann denke ich so, okay, aha, interessant. Das ist ein Spiel, das Leute spaltet. Das ist ja interessant.
Ja, so, das dann muss ich mal hart überlegen, mein Apple Arcade wieder abzuschaffen. Weil ehrlich gesagt, ich gucke da kaum noch rein.
Da wollte ich noch kurz was erzählen. Ja. Ich habe ein neues kleines Spiel dort gefunden, Guildlings, von den Leuten, die Threes gemacht haben. Threes, legendäres Puzzlespiel.
Ja.
Guildlings, ganz, ganz anders. Ich habe so ein bisschen reingespielt, dann gab es einen Game-Breaking-Bug, der verhindert hat, dass ich weitergemacht habe, aber es gab ein Update inzwischen, das ich nicht runterladen konnte, weil kein Internet.
Mhm.
Jetzt habe ich das aber jetzt wieder. Ne? Und das ist super süß, das ist so ein bisschen, also das ist ein Rollenspiel, das aber in Richtung, das so ein bisschen erinnert von der Stimmung her an diese ganzen, so Gen Z, Millennial- Spiele der letzten Zeit, sowas wie Night in the Woods oder sowas, so von so, wo junge, flippige, lustige Charaktere Quatsch erzählen und Quatsch und Blödsinn machen. Es geht da um so Kinder oder Teenager, die plötzlich ein magisches Smartphone finden und dann ein lustiges Abenteuer in einer komischen Fantasy-Welt machen müssen und Gegner bekämpfen mit ihren Gefühlen und Stimmungen. Und dann gibt es zum Beispiel Spezialattacken, die man ausführen kann, nur wenn man in einer bestimmten Stimmung ist. Und es gibt halt verschiedene Charaktere, die besonders gut funktionieren, wenn sie verschiedene Stimmungen haben. Okay. Also gibt es halt die eine, die halt gut funktioniert, wenn sie cool ist und sassy und nicht so gut, wenn sie wütend ist. Und dann gibt es einen, der total gut funktioniert, einfach nur, wenn er so dämlich fröhlich ist so und alle damit mit seiner Fröhlichkeit nervt. Und es ist ein interessantes Konzept. Und hat auch sehr viel Spaß gemacht, bis eben zu diesem Bug. Aber ich glaube, jetzt kann man es gut spielen, weil der ist jetzt weg. Ist gut.
Okay, da kann ich ja nochmal angucken. Mhm. Aber momentan sehe ich noch nicht so genau.
Ja.
Ich habe tatsächlich ganz viel Altos Adventure in letzter Zeit wieder gespielt.
Aha.
Was daran liegt, dass wir das Quartett der Spiele, der digitalen Spielkultur, die letzte Folge hatten und da einen Gast hatten, der das als sein Spiel mitgebracht hat.
Ah ja.
Und dann hat er so begeistert davon geredet und gesagt, ja, stimmt. Ich habe das auf meinem aktuellen iPhone noch gar nicht installiert. Das ist tatsächlich eins von den Spielen, das ich immer wieder installiere. Auch. Ich habe es gar nicht gemacht. Also das ist immer noch so schön. Und dann habe ich so bei Apple Arcade, ich gucke da auch immer mal rein. Ja, weiß nicht. Keine Ahnung.
Ja.
Ob ich Apple Arcade empfehlen würde,
ja.
Ehrlich gesagt.
Ja.
Also das Ding ist so, das ist natürlich unfassbar privilegiert. Das läuft jetzt so mit.
Ja.
Ne, und das tut mir sozusagen finanziell gar nicht weh.
Ja.
Also richtig überzeugt mich auch nicht.
Ja.
Und also der Durchsatz ist noch weniger gut als bei Netflix.
Ja. Würde ich fast mitgehen. Ja. Also ich habe so ein paar Sachen, die ich immer noch spiele. Zum Beispiel Dear Reader, da hatten wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Ja. Mag ich immer noch sehr gerne, spiele ich immer noch sehr gerne. Hab neulich Being Earnest
gelesen.
Ja. Ist schön. Oh, okay. aber ja, ich habe, also man erwartet da schon eher so von wegen, dass du erschlagen wirst von einer Lawine an genialen Spielen und
das hätte nicht mal eine Lawine sein müssen, aber ich finde, also das tut jetzt vielleicht auch den sozusagen Machern und Macherinnen da Unrecht, aber ich finde, es ist auch nichts, also mir würden ja ein oder zwei sehr gute Sachen reichen, die mich interessieren.
Hm. Ja.
Na gut.
Ja.
Was wünschst du dir zu Weihnachten?
Dass das Internet nicht ausfällt.
Fair enough.
Ja.
Fair enough.
Du?
Weltfrieden. Ganz, ganz klar.
Wow.
Ganz klar.
Geil, jetzt komme ich hier.
Weltfrieden durch Internet, dann kommen wir beide zusammen.
Okay.
Ja.
Gut.
Sehr gut.
Schwierig, aber ja.
Machbar.
Muss.
Der Weihnachtsmann.
Ja.
Genau.
Ja.
So, ich möchte zum Schluss noch eine Sache sagen. Nee, zwei Sachen. Nee, du willst eigentlich zwei Sachen. Nee, ich will zwei Sachen sagen. Also wir bringen noch zwei Folgen raus dieses Jahr.
Richtig. Erzähl mal kurz. Also das sind zwei Folgen quasi, die so ein bisschen aus der Reihe fallen.
Ja.
Aber die, wo wir beide meinen, dass das total interessante Inhalte sind, die man in diesen Feed schubsen kann, wo die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Genuss hören könnt.
Ja, zwischen den Jahren, falls ihr Internet habt. Oder falls ihr Internet habt. Ladet es vorher runter, man weiß ja nie.
Man weiß ja nie. Also das oder Jedi.
Ja.
Fallen Order, Star Wars. Was genau sind das?
Na, das eine ist, ich habe es ja schon kurz erwähnt, es gibt das Quartett der digitalen Spielkultur. Mhm. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die ich dieses Jahr moderiert habe, wo wir immer einen Moderator, eine Moderatorin und zwei Gäste über Spiele gesprochen haben, die dann auch so ein bestimmtes gemeinsames Thema hatten. Und das war halt also eine Staffel 1 und ich finde, an dem Format kann man auch echt noch arbeiten und so, aber das war ganz nice und wir hatten halt jetzt das Finale, was mir auch wirklich gut gefallen hat und da habe ich halt die Veranstalter gefragt, wie sieht es denn aus? Kann ich das mal in den Feed werfen? Weil die Dinge, die wir da besprochen haben, haben mich also einerseits ein bisschen auch an uns hier erinnert, weil wir da sozusagen stellenweise sehr seltsame Zusammenhänge herstellen, die dann aber doch irgendwie funktionieren. Also zum Beispiel besprechen wir da, was also Fire Emblem, Three Houses und Altus Adventure und was das mit Kapitalismus zu tun hat.
Oh, okay.
Und So, und das ist halt eine Veranstaltung, die es auch als Video gibt, aber ich glaube, man kann die auch relativ gut als Podcast hören.
Mhm.
Und das würde ich euch einfach mal hören und zeigen wollen. Und dann würde mich sicher auch Feedback interessieren, also inwieweit man das sozusagen für wie man das Material hält. Und das andere ist, ich moderiere jedes Jahr den Multimedia-Preis MB21. Das ist so ein Jugendpreis, der deutschlandweit ausgeschrieben wird, wo halt junge Menschen bis 25 ihre Projekte, die irgendwas mit Medien und digital zu tun haben, da einreichen können. Und die haben auch immer so eine, also das ist, diese Preisverleihung ist am Samstagabend im Rahmen eines zweitägigen Festivals, wo es ganz viele Sachen gibt. Also A, die Einreichungen oder Nominierten da ausgestellt werden und B, auch immer, die haben so eine kleine Indie-Games-Ecke, das ist so ein Raum, da sind meistens so 3 bis 4 Indie-Games-Entwickler, die ihre Arbeit zeigen und die, mit denen man dann auch reden kann. Also nicht nur über das Spiel selber, sondern tatsächlich auch über das Indie-Games. Und die hatten dieses Jahr ein Panel, eine Fragestellung, die aber in 2 verschiedenen Terminen mit verschiedenen Leuten verhandelt wurden. Das ist so Ethik in der Spieleentwicklung. Und das fand ich ganz spannend, weil einerseits da schon Philipp Stollenmeier zum Beispiel da war, also der deutsche Computerspielpreisgewinner mit Seesaw war, glaube ich, sein Spiel, also so ein Einzelentwickler, der in einer unfassbaren Geschwindigkeit wirklich sehr gute Mobile Games für iOS raushaut.
Mhm.
Und dann aber auch so ganz viele junge SpieleentwicklerInnen, die meistens sozusagen das studieren, aber halt also irgendwie angefangen haben, Spiele zu machen und dann so mit ethischen Fragestellungen einfach irgendwann konfrontiert werden. Aber das meistens auch im Verlauf dazukommen. Ne? Also die halt nicht sozusagen eine Firma gründen und dann sich das gleich von Anfang an überlegen, sondern man macht das für ein Studienprojekt oder hat halt irgendwie angefangen und so. Und dann ist die Frage so, Crunch-Time, geben wir uns eine Arbeitszeit?
Mhm.
Wie ist es eigentlich mit einer Diversität, wenn so ein Team einfach wächst aus so einem Konstrukt wie einem Jahrgang oder so, wo man ja auch unter bestimmten Bedingungen zusammenkommt? Mhm. So. Und das ist ganz spannend, weil man, und das fand ich wirklich interessant, da auch stellenweise beim Denken zuhört. Also ich hatte wirklich das Gefühl, Panels sind ja häufig so dagegen, da kommen Leute und sagen halt, was sie eh schon immer machen. Und ich habe aber wirklich das Gefühl, dass das bei manchen dann noch so im Schwung war, dass man dann wirklich, dass da während des Panels Dinge passiert sind. Fand ich ganz interessant und dachte dann auch so, das ist halt, also das Festival ist halt da.
Mhm.
Das ist halt vor Ort und da gibt es dann halt so Laufpublikum, das ist, glaube ich, so eine mittlere 4-stellige Zahl. Der Raum ist relativ klein, also da waren bei jeder Ausgabe vielleicht 30 oder 40 Leute und das ist halt was, ich fand das interessant und finde das schade, wenn das nur dort stattfindet, würde das deswegen sozusagen hier in das Internet, wohl dem, der oder die es hat, würde ich das gerne noch auch zur Verfügung stellen.
Gut.
Genau. Und dann ist 2020 und dann hören wir uns wieder.
Richtig.
So machen wir das.
Ja.
Okay.
Gut.
Na dann. Frohe Weihnachten.
Frohes Dingens.
Ja.
Viel Spaß und erzählt uns, was eure Feiertagsspiele sind.
Yes.
Ja, eigentlich auch schön zu wissen.